Dann herzlich willkommen zum großen Runde. Es gibt ja nachher noch Kleidung mit mir, benannt Kummerkasten. Und ich dachte, wir fangen damit an, dass wir sortieren, was wir am besten wann besprechen. Alles, was Sie auf dem Herzen haben, können Sie jetzt erstmal vorbringen. Und dann wird es da hingehen, wo wir merken, oh, das wollen mindestens 5 Leute, das sind nur noch mehr, dann sollen wir auf jeden Fall jetzt besprechen. Wenn ich das Gefühl habe, oh, das ist kompliziert, das führt ziemlich weit, dann haben wir für nichts anderes mehr Zeit, werde ich vielleicht empfehlen, daraus stattdessen einen Podcast daraus machen. Umgekehrt dürfen Sie sich auch eine Podcast-Folge wünschen, natürlich zu irgendwelchen Themen, dann schreibe ich das sofort damit. Ansonsten jetzt. Und wenn da so ganz individuelle Sachen dabei sind, so irgendwelche Randthemen, die ein, zwei Leute interessieren, aber vielleicht nicht alle, dann können wir die auch in einen der Kummerkasten-Sitzungen später abstimmen. Sie haben ja alle Themen zweimal. Das heißt, Sie können sich entscheiden, wo Sie hingehen. Und wenn Sie jetzt wissen, eigentlich brauchen wir das eine Thema, dann kann ich auch einmal zum Kummerkasten gehen und da Frau Walbecker zu texten. Dann machen Sie das. Was haben Sie auf dem Herzen? Was haben Sie für Fragen oder Probleme oder Wünsche? Los geht's.
Ja. Wenn da was fehlt und da sind wir voll vom Haus wieder anfangen.
Ah, okay. Ja, wir können gerne darüber sprechen, wie man sozusagen loslegt.
Ja.
Und dann müssen wir nur gucken, dass ich nicht zu viel verrate für die Leute, die die Übungsklausur jetzt erst noch machen wollen.
Ja, aber Anfang wäre ja.
Ja. Wir gucken gleich mal, ob es Leute gibt, die da dagegen sind, dass wir das besprechen. Wenn ja, würde ich sagen Kummerkasten. Ja, also, mal kurz hören. Wer ist dagegen, dass wir hier dieses Thema unvollständige Abbildungsmatrix aus der Übungsklausur besprechen? Wer möchte das nicht? Ah, das sind doch mehrere Leute. Und lalalala ist keine Option. Kummerkasten? Ja?
Ja.
Generell eine Podcast-Folge zum Thema unvollständige Abbildungsmatrizen machen oder wie ich es gerne nenne, Matrizen-Doku. Da passiert nachher in München Gott deine Aufgaben auch was ganz viel. Irgendwann haben die Kurbel in meinem Kopf angefangen, mir zu suchen, ich sollte Matrizen-Doku machen und dann hörte es nie wieder auf. Okay. Also macht eine Podcast-Folge zum Thema unvollständige Abbildungsmatrizen. Und die, jetzt schon da Tipps haben wollen, kommen dann einfach hier oder sprechen mich nachher oben, wenn wir da eh umlaufen an. Und ich gebe gerne schon Tipps.
Okay.
Keine Bitte. Beispiel.
Wir hätten ja noch ein direktes Beispiel, konkretes Beispiel zur direkten Summe.
Ja. Das können wir super jetzt machen.
Konkretes Beispiel zur Koordinatenabbildung.
Ja, auch sehr. Ich schreibe mal K.O., dann wissen wir Bescheid.
So. Ja. Das geht zwar weiter zurück, aber das Faktor war ja nicht so gut verstanden.
Da bin ich jetzt tatsächlich so ein bisschen entschärft gerissen, angesichts dessen, dass die anderen Sachen gerade wichtiger sind für die Klausur. Wer möchte noch was über Faktoren machen? Okay, können wir dann? 1, 2, 3 Leute, okay. Nee, die Klausur ist fertig. Ich schreibe diese Sachen immer relativ früh und dann vergesse ich auch, was ich da reingeschrieben habe. Denn dann kann ich alle Fragen beantworten und muss dann nicht mehr dran denken. Ich schreibe bei Faktorräumen auch, würde es aber nicht als eines der ersten Themen machen. Und wenn wir nicht dazu kommen, dann bitte mit dem Kummerkasten einfach damit belagern. Okay? So, ich denke, ein Thema können wir vielleicht noch mit aufnehmen. Fällt Ihnen noch was ein? Ja.
Vielleicht können wir
noch
mal ganz kurz erklären, wie man den Modul abliest oder
ja.
Geht oder.
Ja, okay. Merke ich mir. Ich habe hinten aber noch Zeit, gleich eine andere Meldung gesehen. Ja, das wird weiter verbinden. Erzeugen System und Dimension. Vielleicht so ein paar Dinge vorweg. Zur direkten Summe, klar sage ich da gerne was dazu. Und wer Probleme hat mit der Aufgabe, danach sehen. Aber erstmal ist das nichts, was man einfach sieht oder abliest, sondern etwas, was man ausrechnet. Und da steckt normalerweise Arbeit drin. Das heißt, wenn Sie eine Dimension nicht sofort sehen, dann ist das völlig in Ordnung, das soll so sein. Niemand erwartet, dass Sie auf den ersten Blick überall immer sofort die Dimension sehen. Das geht gar nicht, man muss es erstmal üben. Und selbst dann kann es sein, dass man noch daneben liegt, weil man irgendwas Kleines übersehen hat. Das muss man ausrechnen, das dauert normalerweise, es gibt ein paar Tricks. Ich kann auch auf ein paar Tricks hinweisen, aber wenn Sie frustriert waren, weil Sie das nicht sofort gesehen haben, dann bitte hören Sie auf, frustriert zu sein. Es ist normal, dass man das nicht sofort sieht.
Ich möchte auch gerne nochmal den großen Ausrüstern erklären.
Da gibt es eine Podcast-Folge. Ja. Also bei Dingen, wo ich konkret weiß, ich habe genau dazu mal was gemacht, würde ich auf die existierenden Folgen verweisen und fordere Sie gleichzeitig auch, wenn Sie reingehört haben und irgendwas trotzdem noch offen geblieben ist, mir das dann zu sagen, dann mache ich eine Verfolgung. Also sowohl zum Kleinen als auch zum Großen habe ich echt gut gefallen. Ja. Ja. Okay. Also in den beiden Aufgabenkarten im fünften Stock ist das Thema mit dabei. Da sind Sie recht von. Ja. Ja, klar. Back to basics. Es nützt uns ja nichts, wenn wir vor lauter Basis und direkter Summe vergessen, was die Grundlagen sind. Ja, möchte noch jemand über Gruppentheorie sprechen? Ich bin verleihen. Ich habe hier schon die Zauberwürfel gesehen, das ist auch nichts anderes als Gruppentheorie. So, letzte Chance, noch ein Thema loszuwerden. Ansonsten löchern Sie nicht einfach nachher im Kummerkasten. Dafür ist er da. Der Kummerkasten ist dafür da, dass man da alles loswerden kann, was einem sonst noch so auf der Seele liegt und was wir jetzt hier vielleicht nicht schaffen oder nicht ausführlich sehen. Ich möchte gerne mit Erzeugnissystemen anfangen und mich dann von da durchwurzeln und Sie sagen jetzt Bescheid, wenn irgendwas nicht befriedigend ist oder wenn Sie sagen, oh, das ist niemals, aber viel wichtiger, ich möchte das vor dem anderen. Gut. Fangen wir damit an, was ein Erzeugnissystem ist. In welchem Bereich der Mathematik sind wir gerade? In welchem Kontext ist es sinnvoll, von einem Erzeugnissystem zu sprechen? Ist das bei Mengen oder bei Gruppen oder bei Abbildungen oder bei Körpern oder wo liegt das? Wo ist dieses Wort sinnvoll?
Bei Mengen?
Ja, im Prinzip schon, denn Erzeugnissysteme sind Mengen. Ja. Und was ist der andere Kontext, der da mit reinspielt? Vektorräume. Okay. Da sind wir also gerade. Und der erklärt jetzt einmal für mich, was ein Erzeugnissystem eines Vektorraums ist. Das ist eine Menge, das haben wir gerade geklärt. Was liegt in dieser Menge drin? Erstmal so grundsätzlich. Vektoren. Okay. Ein Erzeugnissystem eines Vektorraums besteht immer aus Vektoren. Aber nicht jede Menge von Vektoren ist ein Erzeugnissystem, sondern was muss man da jetzt noch wissen? Was steckt in diesem Wort Erzeugnissystem drin? Das Wort Erzeugen. Ja?
Diese Menge muss linear unabhängig sein?
Nein. Ist sie nicht. Sie muss den ganzen Vektorraum erzeugen. Genau. Das, was wir hier gerade gesehen haben, deswegen vielen Dank dafür, war der Unterschied zwischen erzeugendem System und Basis. Wenn ich den ganzen Vektorraum erzeuge, bin ich erstmal ein erzeugendes System. Deswegen auch der Name. Erzeugendes System könnte auch heißen erzeugende Menge oder Menge, die den Vektorraum erzeugt. Das ist alles dasselbe. Wenn ich zusätzlich linear unabhängig bin, dann bin ich eine Basis. Aber das ist dann noch was Stärkeres, noch was Besseres. In einem erzeugenden System kann ich jeden Vektor schreiben, aber vielleicht auch auf ganz viele unterschiedliche Arten. Und das ist ja auch erstmal nicht schlecht, dann habe ich halt Auswahl. Durch die lineare Unabhängigkeit wird aus diesen vielen möglichen Darstellungen am Ende eine. Ergibt das Sinn? Erstmal so der Zusammenhang? Vielleicht können wir ein Bild machen. Okay. Ein erzeugendes System, vielleicht fangen wir so nochmal an. Eine Teilmenge, übliches Zeug, Kartenkörper, Pausen, K-Vektor. Eine Menge M eine Teilmenge von K heißt K Erzeugnis G. Unterschiedliche Arten, was das heißt. So, ich habe Ihnen jetzt angeboten, das Erzeugnis von N über K ist der ganze Vektorraum V. Jetzt sind Sie dran, mir mehrere andere Formulierungen dafür zu geben, was das heißt. Ja.
Der Durchschnitt aller Teilräume von N bis V?
Nee. Der Durchschnitt aller Teilräume von V, die N enthalten, ist V.
Achso,
ja. Aber ja, dann, genau, das ist eine andere Art, das auszudrücken. Und ich wette, da wären jetzt noch nicht so viele drauf gekommen. Finde ich super, danke. Was noch?
Wenn man jeden Vektor, der das Vektorraum wird von einer Linearkombination der Menge M abstellen kann.
Dann was? Sie haben angefangen mit wenn.
Das ist ein Erzeugungssystem.
Genau. Das heißt, andersrum, wenn es ein Erzeugungssystem ist, das ist ja gleichwertig, was Sie gerade gesagt haben, und wir klären noch warum. Also. Wenn M ein Erzeugersystem ist für V über K, dann kann jeder Vektor aus V als Linearkombination in M dargestellt werden. Das ist die eine Richtung, aber die andere Richtung, wie Sie gesagt haben, stimmt auch. Wenn man jeden Vektor aus V mit Hilfe von M schreiben kann als Linearkombination, dann ist M ein Erzeugersystem. Warum ist das beides gleichwertig? Na, das hat was damit zu tun, wie man das Erzeugnis noch anders beschreiben kann. Das war ein Lemma in der Vorlesung. Wer erinnert sich noch, wie das war? Wie kann ich dieses Ding, diesen Durchschnitt aller Teilräume von V, die M enthalten, wir haben es gerade nochmal gehört, wie kann ich diese Menge noch anders auffassen? Haha. Ja?
Die Menge aller K-Linearkombinationen?
In N.
Ja.
Richtig. Das ist dasselbe wie die Menge aller Linearkombinationen mit Koeffizienten aus K und Vektoren aus N. Und wenn Sie sich das so merken, dann haben Sie vielleicht auch eine Eselsbrücke zu erzeugen. Dass eine Menge den Vektorraum erzeugt, heißt, man kann jeden Vektor aus dieser Menge basteln. Und basteln heißt immer Linearkombination. Unter Erzeugungssystemen können Sie sich also einfach eine Menge von Zutaten vorstellen, mit denen man den ganzen Vektorraum gewinnt. Aber diese Menge an Zutaten kann groß sein, zu groß. Es kann sein, dass da Zeug rumläuft, was völlig überflüssig ist und was man eigentlich nicht bräuchte, das macht nichts. In einem Erzeugungssystem darf man überflüssige Elemente haben. In einer Basis nicht. Das ist der Unterschied. So, jetzt wenden wir das ab. Wir haben also einmal Erzeugnissystem. Und manche Erzeugnissysteme sind Basen, aber nicht alle. Das heißt, hier haben wir nur so einen Teil. Ich mache das mal so. Was ist jetzt die andere Menge? Oder die andere, was ist jetzt der andere Teil? Also auch wieder etwas, das Teilmengen von V sind mit einer bestimmten Eigenschaft. Und manche davon sind Basen, aber halt nicht alle. Wer weiß, was da jetzt hingehört? Oh, toll, ganz viel. Das freut mich sehr.
Oh, schön. Ja, Sie dürfen.
Linear-unabhängige.
Richtig. Linear-unabhängige. Danke. Gleich fehlt es ja ein bisschen. Also, hier lebt alles, was linear unabhängig ist, über K. Das kann eine leere Menge sein, das kann eine komplette Basis sein, das kann irgendwas dazwischen sein. Nur weil man linear unabhängig ist, heißt das nicht, dass man den ganzen Vektorraum erzeugt. Vielleicht erzeugt man nur den Nullraum. Aber man ist linear unabhängig, ist ja auch schön. Und genauso hier. Nur weil man ein Erzeugungssystem ist, ist man ja keine Basis. Kann nicht sein, dass man zu viele Elemente davon hat. Aber man erzeugt immer den ganzen Vektorraum, ist ja auch schön. Und hier, da ist das Besondere dazwischen, man muss beide Eigenschaften kombinieren in eine Basis. So, von wem war die Frage, hat Ihnen das geholfen? Ja.
Ja, hat Ihnen das weitergeholfen?
Ja, vielleicht noch ein
Beispiel. Beispiel? Kein Problem.
Ja. Wir können ja mal einen Vektorraum nehmen, den wir kennen, und können diese drei Sachen nochmal so zusammen betrachten und das Bild quasi mit Leben füllen. Was halten Sie davon? Wenn ich jetzt zum Beispiel K gleich R habe und V ist R frei, nur damit es irgendwie überschaubar bleibt und ich noch alle Rechnungen im Kopf machen kann, dann können wir ja mal anfangen mit einer linearunabhängigen Menge. Wir nehmen erstmal nur so eine linearunabhängige Menge und ich male das hier rein. Dann hätte ich zum Beispiel die Menge, die besteht aus den Vektoren 1, minus 1, 0 und 0, 0, 73. Das ist eine linearunabhängige Menge, kann man sich sofort klar machen, wenn man an die Koeffizienten denkt, wie das dann aussieht, wenn man den Nullvektor kombinieren will. Okay. Linearunabhängig, schön, das heißt, wir leben hier. Leben wir auch dort? Wer sieht das? Da schüttelt ihr so auf den Kopf, das finde ich gut. Erklären Sie mal.
Einmal, wir können zwar alle Vektoren erzeugen, die an der dritten Stelle was haben, aber wenn wir einen Vektor erzeugen wollen, der an der ersten Stelle eine bestimmte Zahl hat, dann hat er an der zweiten Stelle die negative Zahl.
Genau, das heißt, das ist dann vorgegeben. Wir kriegen nicht alle möglichen Kombinationen. Frage zum Fortgeschrittenen: Wer kann mir sagen, was die Dimension der davon erzeugten Menge ist? Wir dürfen auch Finger hochhalten. Denn wenn wir das Erzeugnis davon betrachten, dann ist ja diese Menge dafür ein erzeugendes System und sie ist linear unabhängig über K, also ist sie eine Basis für das Erzeugnis. Ja.
Was meinen Sie jetzt mit. Was ist jetzt Dimension 2? Von dieser Menge habe ich Vektoren mit drei Koordinaten.
Genau, aber nur weil da drei Einschläge stehen, heißt das nicht, dass der Raum, der hier erzeugt wird, auch Dimension 3 hat. Das ist ein Missverständnis, darauf bin ich auch in einer Podcast-Folge eingegangen, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass es bei mehr Leuten noch im Kopf irgendwie falsch verankert ist. Das hat was damit zu tun, wie Leute im normalen Sprachgebrauch das Wort Dimension verwenden. Da wird das Wort Dimension häufig verwendet auf eine sehr quatschige Art und Weise. Und dann wird irgendwie gesagt, ja, es ist so und so dimensional, weil man so viele Unbekannte hat zum Beispiel. Oder weil diese Tupel diese Länge haben. Das ist aber Käse. Die Dimension ist in der Mathematik ein ganz klar definierter Begriff. Anzahl der Basiselemente in einer Basis. Und wenn wir den Daten als solchen Teilraum von R3 angucken, dann hat eine Basis davon halt 2 und nicht 3. Und deswegen ist die Dimension auch nur 2 und nicht 3, obwohl da 3 einsteht. Ich wiederhole nochmal das Beispiel aus der Vorlesung, was ich da einmal gebracht habe. Nehmen Sie R hoch 100, 100 Einträge, und jetzt nehmen Sie lauter Vektoren, wo immer nur an der ersten Stelle was steht und der Rest ist 0. Das Erzeugnis davon kann nur Dimension 1 haben, denn es steht ja nur an der ersten Stelle was und sonst nirgends. Und trotzdem behalten die ihre Länge von 100 Einträgen. Das heißt also, die Länge dieser Vektoren und die Dimension des Raums, den da irgendwas erzeugt, müssen überhaupt nicht. Da gibt es eine Beschränkung in eine Richtung, aber ansonsten ist alles möglich. Aber ja, ich glaube, es ist der Sprachgebrauch. Und das haben wir bei noch mehr Begriffen. Es gibt ein paar Begriffe in der Mathematik, die leider im Alltag eine Bedeutung bekommen, manchmal so im Sprachgebrauch, in der Politik oder irgendwo in Artikeln oder so, der irreführend ist. Und dann denkt man, man hat die Bedeutung verstanden, aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Okay, das war genau das nicht. Wenn ich jetzt was über die Größe sage, das hier im Verhältnis zu einer Basis von der Anfrage, wie verhalten Sie sich? Größenmäßig. Wer kann das für mich mal sagen? Ja?
Ja, unabhängige Kleinmenge hat man kleiner gleich.
Genau. Genau. Linear unabhängige Mengen innerhalb von R3 können immer höchstens so viele Elemente haben, wie die Dimension angibt, also 3, aber sie können kleiner sein. Und in so einem Fall ist man dann zu klein, um ein Erzeugungssystem zu sein, und zu klein, um eine Basis zu sein. Aber die lineare Unabhängigkeit ist da. Jetzt machen wir es auf der anderen Seite mit einem Erzeugungssystem. Da schreibe ich auch einfach eine Menge hin, und zwar diese hier: 1, 1, 0. Alles an der ersten und zweiten Stelle zu kriegen, alles klar. Ist das eine Basis? Wie ist es hier mit den Größenverhältnissen? Wir haben jetzt gerade bei linear unabhängigen Mengen gemacht, da haben wir gesagt, die sind immer höchstens so groß, wie die Dimension uns das vorgibt. Dieses sind bei erzeugenden Systemen. Haben wir da auch eine Einschränkung nach oben oder unten? Ja? Richtig. Insbesondere gibt es ein erzeugendes System aus drei Elementen. Ja, und dann?
Habe ich von dieser Menge Mächtigkeit 3.
Ja.
Und ich sehe ja, dass, ich weiß gerade nicht, wie viel es sind, 6 Stück. Das hat Mächtigkeit 6 und dadurch ist das ja ungleich 3.
Ja.
Somit keine Basis. Das war, glaube ich, gesagt.
So könnte man argumentieren. Aber wenn Sie allgemein sagen müssten, wie groß ein Erzeugnissystem für R3 höchstens oder mindestens oder so sein
könnte. Dann ist auch mit dem Domains von höchstens 3 sein, glaube ich.
Höchstens 3.
Ja.
Okay, wer denkt das auch? Wer denkt was anderes? Okay, sagen Sie mal was, da hinten.
Da muss ich mindestens 3 haben, weil dann ein Lemma, dass die Basis gleich wird mit dem Minimalerzeugungssystem, also dass die Basis von L3 also Dimension 3 hat. Und deshalb muss das Minimale, um ein Erzeugungssystem zu werden, Minimum 3 Dimensionen haben.
So kann man auch argumentieren. Ja, wenn man den Begriff Dimension hat, geht das. Vorher muss man aufpassen, denn minimales Erzeugungssystem war ja nicht über die Anzahl definiert, sondern darüber, dass man nichts mehr weglassen kann. Aber wenn man weiß, dass alle Basen gleich groß sind, dann funktioniert das. Denn dann kann man ja keine haben, die unterschiedlich viele Elemente haben. Das heißt, dann kann man argumentieren, wenn das R3 erzeugt, dann ist es ein Erzeugungssystem und entweder ist es eine Basis, dann ist es minimal, oder halt nicht, dann kann man auch was wegwerfen. Und da wir wissen, dass wir mindestens 3 Elemente brauchen, aufgrund der Dimension, wissen wir jetzt, jedes Erzeugungssystem hat mindestens 3 Elemente. Das heißt, wir sehen hier so eine Hierarchie. Bei linear unabhängigen Mengen haben wir eine Grenze nach oben und es kann sein, dass die zu klein sind, um den ganzen Raum zu erzeugen. Und bei Erzeugungssystemen haben wir eine Grenze von unten und es kann sein, dass die zu groß sind, um linear unabhängig zu sein. Das ist die Philosophie dahinter. Und in der Mitte treffen wir uns. Und wir wissen jetzt, wie groß die Leute da sein müssen. Die müssen 3 Elemente haben. Jede Basis von R3 hat 3 Elemente. Und da kommen die beiden Eigenschaften, Erzeugungssystem zu sein und linear unabhängig zu sein, zusammen. Und mit der Philosophie von vorher passt das auch. Linear unabhängig heißt höchstens 3 Elemente. Erzeugungssystem heißt mindestens 3, also genau. Passt. So.
Der Ort ist der Basis. Ist es einfach eine Basis, wo die Reihenfolge wichtig ist?
Ja, genau.
Einfach.
Das heißt, wenn jemand sagt, zeigen Sie bitte, dass das eine geordnete Basis ist, dann sagen Sie, es ist ein Tupel, also es ist angeordnet. Bingo. Es ist eine Basis, weil sie ja unabhängig und erzeugt, also es ist eine geordnete Basis.
Ist damit noch jede Basis geordnet?
Nein, denn Basen sind Mengen und Mengen sind nicht geordnet. Aber aus jeder Basis kann ich eine geordnete Basis machen. Das heißt, es reicht, die Basiseigenschaft zu zeigen und dann muss man nur noch sagen, ja, und weil es jetzt angeordnet ist, ist es mir geordnet.
Also, sobald ich die Vektoren
oder Mengen als Tupel schreibe, richtig. Genau. Es ist so eine Kleinigkeit, aber die ist wichtig. Tupel und Mengen sind halt wirklich verschiedene Objekte und das wissen alle, die schon mal programmiert haben. Eine ungeordnete Liste und eine wirkliche Liste in einem Algorithmus sind verschiedene Dinge. Irgendwo hier, Moment, hier drüben habe ich auch eine Frage gesehen. Ich wollte die nicht übergehen. Ja?
Ja, ich habe eine Frage, ich habe darüber nachgedacht. Ich wollte wissen, was das davon die Dimension ist. Wenn ich von dem Erzeugungssystem was verstehe, die Dimension in der Mitte richtet.
Ah ja, das ist eine tolle Frage, denn Sie können das wissen, ohne zu rechnen. Wo lebt das?
Nein, R3.
Und es ist ein Erzeugungssystem für R3. Das heißt, welche Dimension hat das Erzeugnis?
3.
Mehr geht nicht und weniger geht auch nicht, denn sonst wäre es kein Erzeugungssystem für R3. Ja, danke. Die Frage fand ich jetzt richtig gut. Vielen Dank.
Ich verstehe jetzt bloß nicht ganz, inwiefern geordnet. Also, was jetzt geordnet direkt heißt.
Geordnet heißt nur, ich entscheide mich, die Basisvektoren in einer gewissen Reihenfolge hinzuschreiben. Und an vielen Stellen in der Vorlesung ist es völlig egal, in welcher Reihenfolge wir die Basisvektoren da haben. Aber manchmal ist es wichtig, zum Beispiel bei diesen Abbildungsprozessen. Oder bei der Koordinatenabbildung. Wenn man da die Reihenfolge nicht hat, dann weiß man überhaupt nicht, was man tun soll. Deswegen brauchen wir diesen Begriff. Aber es steckt nicht so viel dahinter, wie man vielleicht erstmal denkt. Es ist einfach nur Basis mit Reihenfolge. Das ist auch der Grund, warum in der Literatur die Leute das manchmal gar nicht unterscheiden. Aber ich würde sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Denn wenn man eigentlich eine Reihenfolge hat, aber das nicht sagt, das ist ja blöd, dann ist man verwirrt. Oder jedenfalls ich. Ich sitze dann da und denke, was soll das? Okay, ergibt das Sinn? Haben wir dann damit dieses Thema erstmal soweit abgefrühstückt? Ich gucke jetzt nochmal Sie an. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, was uns irgendwie dazu eingefallen ist, erzählt.
Ja.
Dann haben wir jetzt auch das Thema Dimension schon mit berührt. Insofern könnten wir da jetzt weitermachen. Bleiben wir kurz bei R3. Welche Dimensionen kann ein Teilraum von R3 denn haben? Was ist theoretisch alles möglich? So, dann machen wir jetzt Partnerarbeit. Sie dürfen anfangen und eine Zahl sagen. 0 geht. Was geht noch?
1
geht. Sie dürfen weitermachen. 2 geht. Und geht noch was? 3. Warum gehen keine anderen Zahlen? Ja?
Weil die Dimension ist ja die Anzahl der Elemente in einer Basis.
Ja.
Und da R3, die Standardbasis sozusagen 3 Elemente hat und auch alle anderen Basen.
3 Elemente,
dadurch sind die Dimensionen höher sein als 3.
Ja, was Sie da jetzt mit eingezogen haben, ohne es explizit zu sagen, aber ich vermute, dass das in Ihrem Kopf war, ist der Basisergänzungssatz. Wenn ich einen Teilraum habe, kann ich eine Basis hernehmen und die ergänzen zu einer Basis von V. Wenn der Teilraum jetzt eine größere Dimension hätte, müsste ich ja was wegnehmen. Das geht ja nicht. Ja, okay. Bleiben wir mal kurz beim Thema. Ich habe eine Teilreihe von R3 und die erzeugt einen Teilraum der Dimension 2. Wie viele Vektoren müssen jetzt mindestens in dieser Menge sein? Wie viele können höchstens drin sein? So, ich sehe eine Mindestanzahl mit Fingern, das ist super. Und hat jemand eine Idee, wie viele Elemente da jetzt höchstens drin sein können? Eine Teilmenge von R3, die R², also ein Teilraum der Dimension 2, erzeugt, wie viele Elemente kann die höchstens haben? Unendlich viele, ja. Aber halt nicht alle Elemente aus R3, denn sonst wäre es der ganze R3. Ja, aber unendlich viele stimmt. Denn ich kann mir ein Erzeugungssystem hernehmen, sagen wir mal aus 2 Vektoren, Standardbasis, 1, 0, 0 und 0, 1, 0 zum Beispiel. Die erzeugen einen Teilraum von R3 der Dimension 2. Jetzt kann ich aber alle skalaren Vielfachen davon, und das sind unendlich viele über R, kann ich auch noch mit in ein Erzeugungssystem schreiben, dann erzeuge ich den gleichen Teilraum, habe aber auf einmal unendlich viele Vektoren da stehen. Die meisten davon sind überflüssig. Heißt also, dass wenn wir die Dimensionen bestimmen wollen von einem Erzeugnis, dass wir dann immer gucken müssen, kann ich diese Menge noch verkleinern, ohne dass das Erzeugnis sich ändert. Und hier ist ein Beispiel dafür. Wenn ich die Dimension davon ausrechnen wollte, müsste ich ja gucken, okay, was für Vektoren kann ich damit darstellen? Zum Beispiel sehe ich dann, hier habe ich so einen Vektor, mit dem erzeuge ich einen eindimensionalen Teilraum. So fange ich gerne an. Ich nehme irgendeinen Vektor, den ich gut verstehe. Den verstehe ich, da sehe ich, der erzeugt einen eindimensionalen Teilraum, nämlich das Erzeugnis von 0,08. Jetzt gucke ich, sehe ich etwas anderes, etwas, was nicht im Erzeugnis davon liegt. Zum Beispiel diese beiden. Der liegt im Erzeugnis davon, das heißt, da kommt jetzt nichts Neues dazu. Aber ich sehe auch noch den hier, da kommt noch wirklich was Neues dazu. Denn auf einmal ist jetzt bei den vorderen Komponenten auch was. So, das heißt, der liegt nicht im Erzeugnis dieser Menge. Sprich, wenn ich den mit dazu nehme, kommt etwas raus, was eine größere Dimension hat. Ein Vektor dazu nehmen heißt, die Dimension kann sich höchstens um 1 erhöhen. Heißt also, das Erzeugnis von dieser Menge hier hat jetzt Dimension 2. Jetzt gucke ich weiter. Kann ich den mit dem darstellen? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich würde sagen nein. Den kann ich nur mit diesem nicht darstellen, denn immer wenn ich vorne was stehen habe, muss der zweite Eintrag doppelt so groß sein wie der erste. Aha, das heißt, wenn ich den jetzt auch noch mit dazu nehme, wird es nochmal größer und dann bin ich schon bei 3 und mehr. Das ist eine Möglichkeit, wie man anfangen kann, die Dimension von Erzeugnissen auszurechnen. Man fängt irgendwo an, wo man das sieht und guckt dann, welche Vektoren liegen jetzt im Erzeugnis von dem, was ich habe und welche bringen noch was Neues dazu. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, man kann sozusagen nacheinander versuchen, Vektoren als Linearkombination zu schreiben und dann rauswerfen aus dem Erzeugnissystem, das geht auch. Ich habe eine Podcast-Folge gemacht, wo ich über dieses Thema so geredet habe. Rauswerfen, austauschen, solche Dinge, um zu üben, wie man Dimensionen bestimmt. Und vielleicht hilft Ihnen das noch weiter. Wer hat noch Dimensionen gefragt? Fragen Sie das?
Ja, ich
war. War das jetzt schon ein bisschen hilfreich?
Ja.
Und dann gibt es noch Podcast-Folgen dazu. Einfach gucken und mich sonst nochmal fragen. Ich weiß, dass das schwierig ist am Anfang, das zu sehen und dass man auch Angst hat, dass man zu schnell schließt, wenn man das so mit hingucken macht. Dann muss man Dinge ausrechnen und mein Tipp ist, am Anfang diese Rechnung zu machen, um dann schneller zu werden und auch besser darin, diese Rechnung effizient zu machen. Zum Beispiel würde man dann nicht mehr die Frage stellen, liegt das im Erzeugnis dieses Vektors, weil man das dann sieht, weil man mehrmals diese Rechnung gemacht hat. Und dann wird man schneller. Ja. Aber wenn jetzt noch anderen Leuten dazu Fragen eingefallen sind, dann gerne. Wir sind jetzt gerade dabei. Thema Erzeugnis, Dimension. Die Frage ist hier immer, was kann ich alles als Linearkombination schreiben? Und wie groß wird das? Die Dimension ist ja nichts anderes als ein Maß für die Größe eines Raumes. Was machen wir als nächstes? Oh ja.
Zum Beispiel das Vektor 1, 1, 0. Da kann ich einfach 1, 1, 0, 0, 0, 0, so lange wie ich will, schreiben.
Ja, dann lese dann einen Vektorraum. In diesem Vektorraum lesen nur Sachen mit 3 Einträgen. Wenn es weitere Nullen dranhängen, dann ändern sie die Dimension des Erzeugnisses zwar nicht, aber sie ändern den Vektorraum, in dem sie leben.
Ah, okay.
Soll ich das nochmal konkreter machen, oder ist schon klar? Ich mache ein Beispiel. Also, das Erzeugnis von 1, 1, 0 über R hat Dimension 1. Denn ich habe hier einen erzeugenden Vektor. Okay. Jetzt nehme ich diesen Vektor und schütte ihn in ein anderes Universum, in dem ich 0 annehme. So, jetzt bin ich auf einmal in R hoch 7. Aber das Erzeugnis hat immer noch Dimension 1. Das heißt, der Vektor lebt jetzt woanders, das Erzeugnis ist aber nicht größer. Das ist, ich muss also aufpassen, dass ich nicht rummecker, was andere Leute machen. Es gibt Leute, die sagen sowas wie, R² liegt in R hoch 3. Die meinen dann damit, man kann sozusagen eine Kopie von R² nach R hoch 3 reinlegen. Nämlich indem man sagt, man nimmt das Erzeugnis von 1, 0, 0 und 0, 1, 0, das sieht aus wie R², man vergisst halt die letzte Komponente und das liegt in R³ drin. Und dann sagen die, R² liegt in R³. Würde mir im Traum nicht einfallen, das zu sagen. R² besteht aus Tupeln, 2 Tupeln, R³ aus Tripeln. Das sind grundsätzlich verschiedene Sachen. Aber da sehen Sie, wohin das führt. Manchmal sagen Leute das einfach nur abkürzen, und meinen, es gibt einen isomorphen Teilraum, aber wenn man das eben so abgekürzt sagt, dann kann es sein, dass was rauskommt, was streng genommen keinen Sinn ergibt. Und das führt zu Verwirrung. Und ich verstehe auch, dass Sie dann deshalb solche Fragen stellen, denn das kommt genau daher. Was noch? Ja.
Also das 7-Einträge kommt dann also aus dem Vektorraum R hoch 7?
Genau. Dieses Ding ist jetzt ein Teilraum von R hoch 7. Und hat immer noch Dimension 1, weil es nämlich immer noch ein Vektor ist, das Ding erzeugt.
Und bei den mit den 2 Einträgen sozusagen?
Ja. Ja. Das wäre dann aber auch Dimension 2. Das liegt auch in R³, weil die Vektoren in R³ liegen. Mhm. Und das Erzeugnis hat Dimension 2, denn
man kann
eine Basis angeben mit 2 Elementen. Und die Basis, die man angeben kann für dieses Erzeugnis, besteht genau aus diesen 2 Vektoren. Die bilden ja unabhängige Menge und sie erzeugen das Ding. Denn der Erzeugnis ist ja gerade das, was wir uns angucken. Das ist ein Trick, den man generell benutzen kann. Wenn Sie ein Erzeugnis von irgendwas sehen, dann ist die Menge, von der Sie das Erzeugnis bilden, automatisch ein erzeugendes System für das Erzeugnis, aber eben nicht unbedingt eine Basis. Es könnte sein, dass das Ding zu groß ist. Und dann, je nachdem, was die Fragestellung ist, ist es manchmal günstig, einfach Dinge wegzulassen. Manchmal ist es auch günstig, ein bisschen zu tauschen und dann Dinge wegzulassen. Dazu gibt es eine Podcast-Folge. Noch mehr zu diesem Dunstkreis? So, ja?
Wenn wir jetzt eine lineare unabhängige Menge haben und die Dimension des Erzeugnisses ist die höchstmögliche, ist es dann automatisch eine Basis?
Ich versuche mal es zu konkretisieren. Sagen wir sind in R hoch 4 und da ist eine linear unabhängige Menge, die etwas erzeugt von welcher Dimension? 4, weil das maximal mögliche ist. Dann ist das sofort eine Basis. Ja, ja, super, danke. Sehr schöne Frage. Ja.
Nochmal kurz, das untere Beispiel war das R hoch 3.
Das liegt in R hoch 3 und die Dimension ist 2. Weil nämlich diese beiden Vektoren eine Basis bilden für diesen Teilraum.
Also eine Basis,
die man nicht
ist.
Nochmal bitte?
Basis für
was? So, das Erzeugnis. Das Erzeugnis, wenn ich das hier gut nenne, ist ein Teilraum von R hoch 3 und bei jedem Teilraum kann man sich ja fragen, welche Dimension hat der, kann ich vielleicht eine Basis finden Und das hier ist ein erzeugendes System. Und um eine Basis zu sein, muss ich aber noch lineare Unabhängigkeit zeigen. Aber die seht ihr. Also es ist eine Basis, die hat zwei Elemente, fertig, die Dimension 2. Ja.
Aber das Beispiel jetzt konkret, das kann nicht R hoch 2 erzeugen,
oder? Nee, genau, weil die Vektoren ja gar nicht in R² leben. Die sind ja ganz woanders. Ja, genau, ja, danke. So, sieht jetzt erstmal so abgefrühstückt aus? Dann machen wir jetzt direkt Summe. Und das machen wir kurz. Denn die, die jetzt nochmal daran fragen wollen, wegen der Klausuraufgabe in der Übungsklausur, die können mich ja im Kummerkasten nochmal anfangen. Die Idee bei der direkten Summe ist, dass man einen Raum zerlegt in kleinere Räume und dass man dann, wenn man diese kleineren Räume gut verstanden hat, hinterher den ganzen Vektorraum gut verstehen kann. Ich mache mal ein Beispiel. Sie können R3 schreiben als direkte Summe von Teilräumen der Dimension 1 und zwar nehmen Sie einfach den Teilraum, der von 1, 0, 0 erzeugt wird, den Teilraum, der von 0, 1, 0 erzeugt wird und den Teilraum, der von 0, 0, 1 erzeugt wird. Und bevor ich begründe, warum das so ist, möchte ich erklären, warum das praktisch ist. Hier ist ein Teilraum von R3, der sehr leicht zu verstehen ist. Es sind nämlich einfach nur Vektoren, wo vorne was steht und danach nur Nullen. Ganz einfach zu verstehen. Und wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Homomorphismen zu verstehen und zu gucken, was machen die denn mit solchen Vektoren, dann haben wir eine ganz einfache Form. Total leicht damit zu rechnen. Hier genauso. Da steht halt nur in der Mitte was und hier steht nur hinten was. Das heißt, diese einzelnen Teilräume haben eine ganz einfache Struktur. Damit kann man super arbeiten. Und jetzt kommt der Kniff. Immer dann, wenn Sie einen Vektor aus R3 hernehmen, dann können Sie den in Bestandteile zerlegen. Und die Bestandteile kommen eben aus diesen drei Teilräumen. Das ist der Charme bei der direkten Summe, dass man dann die Bestandteile findet und Vektoren so zerlegen kann. Und wenn man die Bestandteile verstanden hat, kann man dann hinterher verstehen, was mit dem ganzen Vektor ist. So, und was muss ich zeigen, damit ich hinschreiben darf, dass das eine direkte Summe ist? Erstmal muss der Raum überhaupt die Summe dieser Teilräume sein. Und Summe von Teilräumen zu sein, heißt einfach nur, man kann die Vektoren aus dem großen Raum aus den Vektoren der Teilräume irgendwie kombinieren als Summe. Mehr ist es nicht. Es ist einfach nur eine Aussage darüber, wie der große Raum sich zusammensetzt aus diesen Teilräumen. Und es kann sein, dass diese beiden Teilräume so groß sind, dass man da ganz viele verschiedene Summen für den gleichen Vektor bilden kann. Das macht nichts. Ich kann gleich ein Beispiel machen, wo das so ist und wo diese Teilräume eigentlich zu groß sind und man noch was wegschneiden könnte. Das ist nur Summe. Direkt wird die Summe dadurch, dass man eben nichts mehr weglassen kann. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Raum schneide mit diesem Teilraum, dann liegt nur der Nullvektor drin. Und wenn ich diesen Teilraum schneide mit diesem, liegt auch nur der Nullvektor drin. Und wenn ich diesen Teilraum schneide mit dem hier, liegt auch nur der Nullvektor. Ja.
Heißt das, dass bei der direkten Summe die Vektoren wieder vorhanden sind, genau die Vektoren einer Basis sind?
Das ist ein ganz spannender Zusammenhang. Vielen Dank dafür. Tatsächlich ist das hier zum Beispiel, da habe ich mir die Zerlegung gebastelt aus einer Basis und das geht immer. Das heißt, Sie können immer, wenn Sie dann, ich mache es mal spannender, danke, danke. Ich mache es mal sofort spannender. Ich nehme ja hier und nehme die Standardbasis. Und ich nenne die Vektoren jetzt E1, E2, E3, E4, die mit den 1 und 0. Dann kann ich jetzt eine direkte Summe basteln, indem ich diese Basisvektoren kombiniere. Zum Beispiel kann ich sagen, ich nehme diese beiden zusammen, die erzeugen einen zweidimensionalen Teilraum. Ich nehme diese beiden zusammen, die erzeugen auch einen zweidimensionalen Teilraum. Und erhielt die direkte Summe von diesen beiden Teilräumen. Das heißt, ich habe da auch wieder eine Zerlegung gebastelt aus einer Basis. Umgekehrt, und ach, ich freue mich über die Frage, umgekehrt. Wenn ich das hier habe, dann kann ich eine Basis von V basteln, indem ich eine Basis von U und eine Basis von B zusammenbringe. Das heißt, das, was Sie gesagt haben, funktioniert in beiden Richtungen. Ich kann aus einer direkten Zerlegung von V in Teilräume eine Basis basteln, indem ich nur Basen dieser Teilräume angucke und zusammenwerfe. Und umgekehrt kann ich aus jeder Basis eine Zerlegung als direkte Summe basteln, indem ich einfach Teilräume bilde, indem ich meine so Teile der Basis nehme. Ja, genau. Das heißt, falls jemand Sie fragt nach einer direkten Zerlegung von irgendwas, dann haben Sie jetzt ein Kochrezept, wie Sie das machen können.
Ja, super, danke, ganz toll. Wer hat nach direkter Summe gefragt? Okay, das ist jetzt ein Beispiel. Soll ich noch eins geben oder war das jetzt an drumherum Erläuterung schon? Oh, der Daumen, danke. Gut, Koordinatenerhöhung. Bleiben wir bei R4. R4 ist ganz lustig. Aber wir nehmen nicht die geordnete Standardbasis, denn das ist zu langweilig. Wir nehmen B1 ist 0, 0, minus 2, 0. B2 ist 0, 1, 1, 0. B3 ist minus 1, 0, 0, 1. Und B4, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich habe das, ich habe das, ich habe das. Dann brauche ich noch sowas wie 3, 0, 0, 0. So, diese vier Kameraden da bilden eine Basis für R4. Wer das jetzt nicht sieht, macht nichts. Mit nach Hause nehmen und als Übungsaufgabe rechnen, dass die wirklich eine Basis bilden. Es sind vier Stück, das heißt, unsere Chancen stehen nicht so schlecht. Wenn sie jetzt lineare Unabhängigkeit zeigen oder dass sie R4 erzeugen, dann haben wir schon gewonnen. Übung für Sie. Für den Moment glauben wir das. Und basteln daraus eine geordnete Basis. Wie viele Möglichkeiten habe ich, aus denen eine geordnete Basis zu basteln? Ja?
Vier Fakultät.
Vier Fakultät. Genau, 24 Möglichkeiten. Und wir können jetzt die langweilige nehmen, in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4, warum nicht? Das Leben ist hart genug. Also, B1, B2, B3, B4. Das ist jetzt unsere geordnete R-Basis für R4. Und ich habe das Thema deshalb nochmal aufgeworfen, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wie ist es mit geordneten Basen, wir hätten eine andere Anordnung nehmen müssen. Und jetzt möchte ich sagen, Alpha ist die Koordinatenabbildung für B gut, damit wir nicht so viel schreiben müssen. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal irgendeinen spannenden Vektor. Nehmen wir mal 3, ich möchte mal basteln, was ich dann gleich aufrechnen kann. Nehmen wir mal 3, 2, 0, 0. Für den Moment, glaube ich. Den möchte ich gerne abbilden mit Alpha. So, ich habe jetzt so ein bisschen im Kopf überschlagen, was ungefähr passiert, aber nicht genau. Das heißt, wir sind jetzt gespannt, was passiert. Wer erklärt mir, was wir zu tun haben, bevor wir anfangen, irgendwas loszutreten? Ja, was müssen wir tun? Nicht, was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Was für Koeffizienten? Genau. Erstmal müssen wir diesen Vektor darstellen mit dieser Basis und wir müssen dabei die Anordnung beachten.
Das heißt, wir müssen die Anordnung der Koeffizienten bestimmen.
Wer hat eine Darstellung für mich? Nicht gerade erst wieder Informationen jetzt mein Bild anschreiben.
muss ich machen? Vielleicht erstmal, wo lebt denn das Bild? Wo lebt das Bild? In R auf 4, genau. Die Koeffizienten kommen aus R und sind in diesem Tierchen. Wir leben in R auf 4. Und was ist der Vektor, der rauskommt? Sie hatten das schon ganz am Anfang.
1, 2, also Klammer auf. 1,2, 0,1, 2.
Perfekt, danke. So, was gemacht. Und einfach nur, weil wir es können, würde ich jetzt das Spiel gerne nochmal rückwärts spielen. Wir hatten heute in der Vorlesung die Umkehrabbildung der Koordinatenabbildung. Das machen wir auch nochmal, würde ich sagen. So. Ich gebe mir einen Vektor aus R nach 4 vor. Ich nehme einfach mal 1, minus 1, 1, minus 1, ganz langweilig. Und jetzt möchte ich die Umkehrabbildung von der Koordinatenabbildung nehmen, also Alpha auf minus 1. Und ich bin gespannt, wer versteht, was da jetzt zu tun ist. Ah, eine Person gerechnet, 2, wunderbar. Wer hat noch gerechnet? 3, toll. 4, 3,5, 4. Gut, dann dürfen Sie anfangen.
Naja, ist das jetzt, eigentlich müsste es doch jetzt so sein, dass wir jetzt einmal B1 nehmen, minus einmal B2, einmal B3 und minus einmal B4.
Richtig, genau so machen wir das. Und dann rechnen wir das einfach aus. Hat jemand das schon ausgerechnet? Manche haben uns gerade so schnell gemeldet, die haben da schon ganz schnell einen Tipp gerechnet. Eine Person. Noch jemand? Die hatten sich auch gemeldet? Hatten Sie es auch ausgerechnet? Frage? Okay, wir gucken gleich nochmal weiter. Ja, noch jemand?
Minus
15, 2, 0, 3. So. Also sagen wir das alles. Wer hat noch gerechnet? Kann man vergleichen? Ist das Gleiche rausgekommen? Minus 4, minus 1, minus 3, 1. Anderer Vorschlag? Okay. Was haben wir noch? Noch mehr Vorschläge? Das zweite oder das erste? Das zweite. Okay. Hat noch jemand das zweite raus? Ja? Okay, noch mehr Leute? Moment. Wo ist der Rechner? Wir müssen einfach gucken. Kann der Rechner?
Ich habe ja.
Gut, dann kann es gehen. Dann hat sie die richtige Antwort. Sie können das ja immer testen, indem Sie jetzt das nehmen und wieder umgekehrt die Koordinatenabbildung darauf anwenden und schauen, ob dann das gleiche rauskommt, womit Sie angefangen haben. Was für Fragen haben Sie noch zur Koordinatenabbildung? Wir haben noch ein, zwei Minütchen. Es ging ja, wenn ich das richtig verstanden habe, darum, da nochmal ein Beispiel zu machen, ein konkretes, um das nochmal durchzurechnen. Das haben wir jetzt gemacht. Oh hey! Das ist die kleine Überraschung für heute. Also nicht die ganzen Menschen, eigentlich nur Patrick. Aber freue ich mich auch. Ja, wir haben Ihnen das kleine mitgebracht, der Aufnahme. Aber vorher, solange das Band noch läuft, was für Fragen haben Sie noch zur Koordinatenabbildung? Gibt es das, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, was Ihnen noch auf dem Herzen liegt? Wenn nicht, dann sage ich an dieser Stelle Danke. Und da, wo wir über Faktorräume sprechen wollten, da gab es ja ein, zwei Leute. Bitte dann im Kummerkasten einmal vorbeikommen. Es ist kein Problem, dann auch 5 Minuten später noch in die Themengruppe zu gehen. Oder quatschen Sie mich später oben im 5. Stock an. Alles klar? Danke.